Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Gestern Abend hat uns die Nachricht erreicht, dass der amerikanische Schriftsteller Robert Bly im Alter von 94 Jahren verstorben ist. Dem Publikum in Deutschland war er vor allem durch sein 1991 erschienenes Buch Eisenhans, ein Buch über Männer, bekannt. Aber Robert Bly war auch Lyriker und als Übersetzer ein herausragender Vermittler europäischer und lateinamerikanischer Lyrik. Dazu hatte er sogar eine Zeitschrift gegründet.
I started a magazine called the 50s and then the 60s, surely out of my surprise over what was in Pablo Neruda. I didn't do it for the public, I did it for the poets my own age, because I knew they were just as puzzled as I was.
Seine Liebe zu Europa und zur Avantgarde hatte der 1926 auf einer Farm in Minnesota geborene Bly einem längeren Aufenthalt in Norwegen zu verdanken. Diese Zeit machte ihn bekannt mit der damaligen europäischen Avantgarde. Vor der Sendung habe ich mit dem ehemaligen Verleger Michael Krüger gesprochen und ihn gefragt, wer denn der wichtigste Lyriker war, mit dem Bly da in Kontakt kam.
Ja, Bly wird immer wieder genannt im Zusammenhang mit Thomas Tranströmer. Und tatsächlich hat er nicht nur ihn übersetzt, sondern er hat einen sehr ausführlichen Briefwechsel mit ihm geführt, der in Schweden auch veröffentlicht worden ist, auch in Amerika natürlich, und der sozusagen seine ganze Poetik enthält. Bly ist ja nach Europa gegangen, zunächst glaube ich nach Norwegen, dann nach Schweden, um seine eigenen Wurzeln zu finden. Er war über die Mama mit Europa verbunden. Sie kam, glaube ich, aus Norwegen und deshalb hat er sich da wohlgefühlt. Er hat die Sprache gelernt und hat dann eigentlich die gesamte nordische Poesie der damaligen Zeit, die bei uns nur sehr wenig bekannt war, also Martinsson und vor allen Dingen Ekelöf und eben auch den jungen Thomas Tranströmer übersetzt. Dass er damit sozusagen das ganze Europa damals in Amerika bekannt gemacht hat, das hat ihm diesen großen Ruf zugetragen.
Er hat zu diesem Zweck eine eigene Zeitschrift gegründet und er hat ab 1962 auch selbst eigene Gedichte veröffentlicht. Michael Krüger, was zeichnete denn seine Lyrik aus?
Ja, das ist sehr schwer, wie sich vorstellen können, sehr schwer zu sagen. Er ist als Dichter nie übersetzt worden. Und das spricht nicht gegen ihn, denn große Teile dieser fantastischen Poesie in Amerika, Frauen, Männer, Schwarze, Weiße, sind nie übersetzt worden. Dazu gehört auch Bly. Und nicht mal die Berühmtheit, die er mit seinem Eisenhans erreicht hat, hat zu einer ordentlichen Ausgabe seiner Gedichte geführt. Es kann damit zusammenhängen, dass er eben nicht auf einer der Wellen geschwommen ist, die immer dazu neigen, sozusagen bestimmte Leute ans Ufer zu bringen. Er gehört also nicht mehr zu dieser Beat Generation um Allen Ginsberg und Lawrence Ferlinghetti. Er gehörte aber auch nicht zu dieser East Coast Poetry von Wallace Stevens bis in unsere Tage, Ann Carson. Er war eben eher ein bei sich bleibender Dichter, der auf eine sehr subtile Weise seine Welt beschrieben hat. Und das war ein Versuch, sozusagen eine Vermittlung zwischen städtischem und ländlichem Leben. Diese alte Frage, die in Amerika immer wieder auftaucht, wie sollen wir leben?
Als Lyriker ist er kaum gelandet, große Aufmerksamkeit galt aber seinem Buch Eisenhans, ein Buch über Männer. 1990 hat er es geschrieben, 1991 war es bereits übersetzt und man hört es am Titel, er zitiert ein Grimmsches Märchen. Worum ging es denn, Herr Krüger?
Ja, das war für einen Dichter ein Ereignis, denn dieses Buch hat ihm wirklich einen Haufen Geld eingebracht, große Säcke Geld, mit denen man sich leider keine Übersetzungen der Gedichte kaufen konnte. Eisenhans, nach dem Märchen, der gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm, ist der Versuch, sozusagen dem amerikanischen Mann der Mittelklasse, der sein ganzes Leben damit beschäftigt ist, ein etwas größeres Haus, ein etwas größeres Auto, die besseren Freunde, einen guten, wenn möglich einen französischen Wein und so weiter zu trinken, den wollte er zu einem selbstbewussten Amerikaner formen.
Robert Bly, man kann viel über ihn sagen, war ein früher Gegner des Vietnamkriegs. Er blieb zeitlebens seinem Land verbunden, also er war auch Bauer. Man hat ihn lesend im Traktor gesehen und er soll ein Hitzkopf gewesen sein, hatte etliche Feinde. Welche prägende Erinnerung an ihn behalten Sie denn, Herr Krüger?
Ja, ich habe ihn nur einmal getroffen, aber das war unvergesslich, weil er tatsächlich einer dieser überklugen Amerikaner war. Er konnte alle Sprachen sprechen, er sprach nicht nur die nordischen Sprachen, sondern auch ziemlich gut Deutsch. Er hat sogar Rilke übersetzt. Wenn ein Spanier dabei war, sprach er selbstverständlich Spanisch, kannte Antonio Machado und Lorca auswendig. Er war ein Sprachengenie. Das habe ich in Erinnerung. Und er war sehr schön. Man fühlte sich in seiner Nähe geborgen. Und was kann man Besseres über einen Dichter sagen?
Michael Krüger über den amerikanischen Dichter Robert Bly, der im Alter von 94 Jahren in Minneapolis verstorben ist. Und jetzt geht es weiter mit einem Blick ins französischsprachige Kanada. Catherine Mavrikakis ist die Tochter eines algerischstämmigen Griechen. Ihre Mutter ist Französin. Geboren wurde sie in den USA und sie besitzt die kanadische Staatsbürgerschaft. Vielleicht gibt diese multiple Herkunft einen Hinweis darauf, warum es in Mavrikakis Romanen oft um Menschen geht, die sich unbehaust fühlen in der Welt. Das trifft auf jeden Fall zu für ihren vierten Roman »Der Himmel über Bay City«. Hier verwebt sie nämlich das Trauma der Shoah mit der blinden Zuversicht des American Way of Life. Cornelius Wühlenkemper weiß mehr.
Man könnte Amy Duchenne für ein durchschnittliches Mädchen aus einer durchschnittlichen Kleinstadt bei Detroit halten. 1961 geboren, adaptiert Amy als Teenagerin eine Punkerpose, hört Alice Cooper und interessiert sich vor allem für die Nagellacktöne im nahegelegenen Kmart, in dem sie zugleich als Kassiererin arbeitet. Amy wächst in einem Fertighaus aus Blech bei Tante und Onkel auf. Ihren Vater kennt sie nicht, ihre Mutter lebt zeitweise in New York. Lebensekel, Wut und unverbindlicher Sex mit älteren Jungs prägen das Leben der rebellischen Heranwachsenden. Ein klassisches Sozialdrama aus der amerikanischen Mittelschicht, könnte man meinen, wären da nicht Amys Albträume.
Seit ich denken kann, sind meine Träume voller Gewalt. Am Ende werde ich jedes Mal vor den Augen meiner gesamten hilflosen und verängstigten Familie ermordet. Werde von einem Bataillon blindwütiger deutscher Soldaten mit Kugeln durchsiebt, nachdem ich in einem lichtlosen Keller, wo wir uns alle versteckt hielten, eine Handvoll Vertriebene auf der Flucht, einem endlosen Exodus, zu laut geatmet hatte. Es ist meine Schuld, dass die Soldaten uns entdeckt haben. Sie werden uns foltern und töten.
Das Schuldgefühl der Überlebenden der Shoah wird Amy das Leben zur Hölle machen. In dantesken Kreisbewegungen beschreibt Catherine Mavrikakis die vier Tage vor Amys 18. Geburtstag, der für das Mädchen die Befreiung von ihrer Familie verheißt und sie doch nur tiefer in den Abgrund führen wird. Die düstere Lebenswelt ihrer Ich-Erzählerin beschreibt Mavrikakis in nüchternen, harten Sätzen, die einen literarischen Sog erzeugen und die inneren Konflikte der Protagonistin Stück für Stück fühlbar machen. Woher aber weiß Amy um die Erlebnisse ihrer Großeltern, die als wohlhabende Pariser Juden in Auschwitz ermordet wurden? 48 Opfer des antisemitischen Wahns zählt ihre Familie. ein schambehaftetes Geheimnis, an dem ihre Tante im Scheinparadies der amerikanischen Kleinstadt nicht rühren will. 3 Tage vor Amys Volljährigkeit, als die Schornsteine der Automobilindustrie den Himmel über Bay City einmal mehr mit einem grauen Schleier belegen, bricht Amys Tante erstmals ihr Schweigen.
Deine Mutter hat gesagt, ich soll nicht in der Vergangenheit wühlen, ich soll das Gestern nicht ausgraben. Dabei kann man die Asche, die noch heute am polnischen Himmel umherwirbelt, gar nicht ausgraben. Man kann den Menschenstaub, der sich mit der Luft vermischt und das ganze Jahrhundert vergiftet hat, nicht ausgraben. Noch immer atmen wir die sterblichen Überreste meiner Eltern, meiner Onkel, meiner Tanten, die vom Wind herbeigeweht werden. Seit über 50 Jahren atmen wir unsere Toten ein. Sie dringen durch Nase, Lunge, durch sämtliche Poren in unseren Körper ein. Darum müssen wir ständig alles putzen, damit wir nicht an der Asche unserer Angehörigen ersticken, damit der graue Rauch der Toten uns nicht die Lungen verklebt.
Der manische Putzzwang der Familie ist nur eine der Stationen, an denen entlang Katharine Mavrikakis von der glänzenden Oberfläche einer US-amerikanischen Kleinstadt hinab in die düsteren Untiefen der traumatisierten Seelen ihrer Figuren führt. Nach ihrer Ankunft in den USA Anfang der 50er Jahre konvertieren Amys Tante und Mutter zum Christentum in der Hoffnung, die Vergangenheit, die Auslöschung ihrer Familie abstreifen zu können. Das Grauen der europäischen Geschichte trifft hier auf den blinden Zukunftsglauben der amerikanischen Nachkriegsgesellschaft. Erst die nachgeborene Tochter Amy erlebt diesen obsessiv unterdrückten Zwiespalt als unheilbaren Bruch in ihrer Existenz.
Ich durfte nach Parfüm mit Babypudernote, nach Tampax-Deo, nach Mundwasser mit Minzgeschmack. Aus jeder Pore verströme ich den Geruch von Chemieprodukten. Ich bin schließlich Amerikanerin. Eine aufblasbare Puppe mit vergiftetem Innenleben. Alles an mir ist toxisch.
Die seelische Zerrüttung ihrer Protagonistin führt Mavrikakis so weit ins manisch-halluzinatorische, dass Amys Großeltern ihr als untote Holocaust-Opfer im Kellerkabuff erscheinen, dem einzigen schmutzigen Ort im peinlich reinen Haus aus Blech. Es ist nur eines der erschütternden Bilder in diesem wahrlich düsteren Roman. Der Himmel über Bay City wurde in Mavrikakis Wahlheimat Kanada zu Recht gefeiert. Auch in der deutschen Übersetzung von Sonja Fink und Patricia Globusitschki verliert dieser literarisch raffinierte Abstieg ins transgenerationale Gedächtnis nichts von seiner verstörenden Wucht.
Meint Cornelius Willenkemper zu Katharine Mavrikakis, Der Himmel über Bay City, aus dem Französischen von Sonja Fink und Patricia Globusitschki. Sezession Verlag Berlin, 276 Seiten, 24 Euro. Und nun noch ein Blick in jenes alte Europa, das den Albtraum der Shoah erst möglich gemacht hat, mit einer Schreckensherrschaft, die mit der sogenannten Machtergreifung 1933 begann. Mit ihr nahm ein Zerstörungswerk seinen Lauf, das noch heute seinen Nachhall findet, auch in ungezählten Romanen. Dazu zählt nun auch Uwe Wittstocks neuer Roman Februar 33, Der Winter der Literatur. Gelesen hat ihn für uns Gisa Funk.
Berlin, Samstagabend, 28. Januar 1933. Die Schönen und Erfolgreichen der deutschen Gesellschaft tanzen in den Zoosälen auf dem Presseball. 5000 Karten wurden verkauft, 1500 Ehrengäste sind geladen, darunter auch viele Stars der großen Berliner Bühnen.
Die hohe, asketische Gestalt Wilhelm Furtwängers, Dirigent der Berliner Philharmoniker, ist leicht im Gedränge auszumachen. Dazu der strenge, immer etwas melancholisch blickende Arnold Schönberg. Gustav Gründgens und Werner Kraus sind offenbar gleich nach ihrer Vorstellung aus dem Schauspielhaus am Gendarmenmarkt gekommen. Kurz darauf taucht Josef von Sternberg, der Regisseur des Blauen Engels, aus der Menge auf, standesgemäß umgeben von blutjungen, blonden Starlets.
Die deutsche Zwischenkriegsgeneration tanzt und feiert in Berlin, bis kurz nach Mitternacht ein ungeheuerliches Gerücht die Runde macht. Ausgerechnet Adolf Hitler, so hört man, dieser extremistische Wirrkopf aus München, soll von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt werden. Ausgeschlossen, glauben zu diesem Zeitpunkt noch viele Ballgäste. Nur wenige Stunden später aber ist klar, Hitler wird tatsächlich am 30. Januar 1933 Reichskanzler. Doch selbst jetzt halten noch viele Beobachter die sogenannte Machtergreifung der Nazis für einen bösen Spuk, der sicherlich bald wieder vorbei sein wird. Eine fatale Fehleinschätzung, wie man natürlich heute weiß. Die vielstimmige Chronik Februar 33 des Literaturkritikers Uwe Wittstock liest sich trotzdem ungemein spannend. Denn es handelt sich dabei um eine Art kollektives Tagebuch, das aus ganz unterschiedlichen Perspektiven noch einmal detailliert von der damaligen Gleichschaltung des Kulturbetriebs erzählt. Oder wie es Uwe Wittstock selbst im Nachwort auf den Nenner bringt:
Wer Ende Januar aus einem Rechtsstaat abreiste, kehrte 4 Wochen später in eine Diktatur zurück.
Wie aber war dieser rasante Absturz in die Barbarei in so kurzer Zeit möglich? Um das erfahrbar zu machen, wird Wittstock ähnlich wie vor ihm schon Florian Illies in seinem Bestsellerbuch 1913 mit dem Februar 1933 einen Zeitabschnitt, in dem sich die große Geschichte wie unter einem Brennglas verdichtet. Und genauso wie vor ihm schon Illies greift auch Wittstock auf die filmische Erzähltechnik der Shortcuts-Collage zurück und schilderte Ereignisse als Abfolge hart aneinandergeschnittener Szenen aus dem Leben ganz unterschiedlicher Literaten. Da begleitet man etwa den steinreichen Dandy Harry Graf Kessler zu einigen erlauchten Abendessen, der Hitlers Aufstieg eher snobistisch gelassen aus Ästhetensicht betrachtet. Im scharfen Kontrast dazu geht's bei Kesslers Schreibkollegen Hermann Kästen und Alfred Kerr oder auch bei Gabriele Tergit im Februar 1933 schnell ums nackte Überleben. Schließlich stehen sie als Juden ganz oben auf den Verhaftungslisten der SA-Trupps. Genauso wie die deutsche Bevölkerung damals war auch die deutsche Literaturelite nach Hitlers Ernennung schlagartig in 2 Lager gespalten. Auf der einen Seite standen die mutigen Verteidiger der Republik wie Karl von Ossietzky, Heinrich Mann oder Alfred Döblin, die im Widerstand zwangsvereint mit den Kommunisten wie Bertolt Brecht oder Ernst Toller gegen die neuen Machthaber protestierten. Auf der anderen Seite befanden sich die Stillhalter wie Oskar Loerke und fanatische Nazi-Anhänger wie Hans Joost oder Max von Schillings oder auch der elitäre Dichter Gottfried Benn, der im NS-Terror zunächst verblendet eine Urgewalt von mythischer Größe sah. Jubelnd schrieb Benn am 27. Februar 1933 an seinen Freund Egmont Seierlen:
Die Revolution ist da und die Geschichte spricht.
Uwe Wittstock gibt selbst im Nachwort zu, dass er sich für seine Chronik recht ungeniert bei den Lebenserinnerungen anderer Autoren bedient hat, ohne dies immer klar kenntlich zu machen. Manchmal hat er Zusammenhänge auch frei herbei assoziiert. Beides kann man ihm natürlich vorwerfen. Andererseits aber macht gerade der freiere Umgang mit den Fakten die literarische Qualität seines Buches aus. Die deutsche Literaturelite erscheint darin wie eine Schicksalsgemeinschaft, in der fast jeder jede und jeden kannte, zumindest über 2 Ecken hinweg. Und Wittstock beschreibt diese eng miteinander vernetzte Literaturfamilie so einfühlsam und anschaulich, dass man sie plastisch vor sich sieht und sich mittendrin im Geschehen fühlt. Glücklicherweise aber hat er der Versuchung widerstanden, die antifaschistischen Autoren von damals zu Widerstandshelden zu verklären. Alle auftretenden Figuren dieses Buches haben auch ihre Schattenseiten. Und letztlich taugt nur der bis zuletzt aufrecht gegen die Nazis kämpfende Karl von Ossietzky zum politischen Märtyrer. Ansonsten macht sich unter den Literaten schon bald Panik und Eigennutz breit und überlegt sogar der Nobelpreisträger Thomas Mann im Februar 1933 zunächst schniefig, ob er sich nicht besser karrieretaktisch mit den Nazis arrangieren sollte. Nicht nur an dieser Stelle kommt einem Wittstocks Rückblick auf finstere Tage beängstigend zeitlos vor, wenn nicht sogar hochaktuell. Denn die 1933 grassierende Grippewelle, die angespannte, hasserfüllte Stimmung im Land und die sich immer hemmungsloser entladende Gewalt, all das kann man durchaus auch als Mahnung ans heutige Corona-Deutschland lesen.
Meint Gisa Funk zu Uwe Wittstocks Roman Februar 33, Der Winter der Literatur, erschienen im Verlag C.H. Beck in München, 288 Seiten, 24 Euro. Und hier noch ein Hinweis, ebenfalls verstorben ist der amerikanische Autor Noah Gordon. Er wurde bekannt durch seinen Weltbestseller Der Medikus. Mehr zu Gordon um 17.35 Uhr in der Sendung Kultur heute mit Anja Reinhardt. Und an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.